Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen heute Nachmittag zur Plattform, die gleichzeitig heute an diesem Mittwochnachmittag auch ein Nähkästchen ist. Das Nähkästchen, ein ganz, ganz beliebtes und interessantes Format hier bei Radio Free FM in der Plattform, in der wir euch in unregelmäßigen Abständen so die Menschen, die hier bei uns beim Radio arbeiten und für euch euer Programm gestalten, vorstellen. Das machen wir in unregelmäßigen Abständen, zum Beispiel unsere Redakteure, die die Tagesprogramme gestalten. Und heute haben wir eine ganz spezielle Sendung zu Gast, nämlich eine brasilianische Sendung, die hier regelmäßig im Programm bei Radio Free FM läuft, heißt Caravelas und wird unter anderem moderiert von Adriana Junqueira Brugger. Herzlich willkommen hier bei Radio Free FM.
Hallo, guten Tag, ja, Ulm, guten Tag, Julius.
Danke für diese Einladung hier.
Sehr gerne. Wir stellen heute Nachmittag ein bisschen eure Sendung vor, Caravelas. Wollen aber auch so ein bisschen über deine Tätigkeit hier beim Internationalen Bund, so viel kann ich ja schon mal verraten, erwähnen. Genauso wollen wir aber auch so ein bisschen über Brasilien reden. Wir haben heute ja den Vorteil, dass wir sozusagen Informationen aus erster Hand erhalten können, da du ja regelmäßig auch dort zu Gast bist und Urlaub machst, beziehungsweise Familienreise machst. Und wir sprechen natürlich auch über die Projekte, die ihr im Rahmen eurer Sendung hier Caravelas bei Radio 4 FM regelmäßig veranstaltet. Am Anfang von der Sendung interessiert uns aber natürlich, wer ist unser heutiger Gast, wer sitzt sozusagen auf der Gastseite vom Mikrofon. Stell dich doch bitte mal kurz in ein paar Sätzen vor. Was machst du, wo kommst du her? Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, Klammer. Wir immer gerne ein bisschen aus, aber alles andere interessiert uns brennend.
Also, mein Name ist Adriana Brugger, de Junqueira Brugger. Ich komme aus Rio de Janeiro, aber ich habe lange danach in Südbrasilien gewohnt. Ich bin seit 2002 hier in Ulm, ja, in Deutschland und in Ulm. Zuerst war ich hier 3 Jahre vorher, war hier als eine Austauschung von der Universität auch. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, also Zukunftsmann kennengelernt. Mhm. Und dann nach 3 Jahren habe ich uns entschieden und ich bin hier geblieben. Ja, in Ulm, genau, aus Liebe.
Wie kam das damals, dass du 2002 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen bist?
Nee, ich bin 97 das erste Mal nach Deutschland gekommen, weil das war dieser Austausch, den ich gemacht habe. Und dann in 99 bin ich wieder da und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und da haben wir uns 3 Jahre lang diese hin und her bis 2002, dann habe ich geheiratet und dann ich bin hier in Deutschland geblieben. Und dann habe ich angefangen, Deutsch zu lernen, weil bisher war nur auf Englisch und ich habe nicht so daran gedacht, dass es so schwierig würde.
Ja, Deutsch heute ist schon eine schwere Sprache, stimmt.
Ja, bis heute, genau. Ja.
War das für dich ein Kulturschock, wo du hier angefangen hast zu leben in Deutschland?
Ja, also ich muss jetzt sagen, dass ich schon in Südbrasilien war und dort in Südbrasilien sei ein großer Teil von der deutschen Kolonisation oder italienischen Kolonisation und natürlich haben wir von Schock her, von was hier gibt, nicht unbedingt, ist mehr Schock. Das war, weil wir in Brasilien immer noch, wir kommen mehr zu den Leuten, ja, und einfach zu sprechen und zu fragen. Und vielleicht sind wir ein bisschen mehr diese Wärme dort gewohnt und auch diese Neugierige, ja, und kommt immer in Gespräche. Auch wenn man in eine Schlange dort in der Bank zum Beispiel oder Supermarkt, man kommt in Gespräche. Und hier ist ein bisschen mehr distanziert, das stimmt. Aber der große Schock für mich ist immer noch die Sonne. Ja, das ist hier weniger Sonne.
Dass es deutlich kühler ist auch.
Genau, kühler, ja, aber die Hauptsache ist Sonne. Und heute kann ich nichts sagen, weil heute ist wunderbar, Sonne da steht. Mhm. Ja, kann ich nicht beklagen, genau.
Ja, jetzt bist du ja schon seit einigen Jahren in Deutschland, 2002, wie gesagt, hierher gezogen. Ja. Was machst du aktuell?
Ja, ich habe in Brasilien Geschichte und Linguistik studiert in Rio de Janeiro. Und dann hier, ich habe schon viele Sachen gemacht, auch mit den Kindern. Kinder in Contiki, das ist ein Teil von der Volkshochschule.
In Contiki, oder?
Contiki, genau. Mhm. Und auch in Etage. Etage ist auch ein Teil hier, von diese, dass man hier in Radio Free FM auch mit der Mikrowelle zusammenarbeitet. Und das habe ich auch schon gemacht. Und aber die Hauptsache jetzt, ich bin im Internationalbund als Teamerin, ja, Teamleiterin so, von der Gruppe her. Ich bin auch Dozentin für die portugiesische Sprache in der Universität Ulm. Mhm. Stadtführerin auch hier in der Stadt Ulm. Und das muss dazu sagen, obwohl ich auf Portugiesisch mache, ich habe meine ganze Kurs auf Deutsch gemacht. Ja,
ah, okay.
Also genau, ein ganzes Jahr, das war ganz interessant. Ein Jahr lang haben wir das gelernt und die Prüfung war auf Deutsch, aber ich mache das auf Portugiesisch. Und dazu, ich habe noch in Volkshochschule einen Kurs dort bei Frauenakademie. Das ist auch ganz interessant, das ist mein vierter Kurs dort. Und ich habe noch, leite auch noch Portugiesisch-Stammtisch auch in Volkshochschule.
Mhm. Also sehr, sehr viele interessante Dinge, die du hier in Deutschland machst und sehr, sehr viele verschiedene auch.
Aha.
Seit wann bist du beim Internationalen Bund?
Seit 2008.
Und wie kam es dazu?
Ja, das war einfach, ich muss dazu sagen, ich habe in der Zeitung gelesen. Das war einfach so.
Okay.
Ich habe in Zeitung gelesen, sie haben dort Themen gesucht. Und damals, ich habe auch ein sehr interessantes Projekt, das ist für Lernbegleitung in der Jugendamt hier in Ulm, auch in der Alb-Donau-Kreis, Gruppe. Und dann, ich glaube, ich habe in der Zeitung gelesen, habe gedacht, ja, vielleicht das passt auch. Und ich war da und sie haben ein ganz gutes Gespräch und haben sie gesagt, okay, nein, wir können uns schon vorstellen. Und ja, und dann ich komme zu der Gruppe.
Und über deine Tätigkeit beim Internationalen Bund wollen wir heute in der Sendung auch noch reden. Genauso natürlich über Caravelas, die brasilianische Sendung hier bei Radio 4FM. Jetzt wollen wir uns mal in die Musik reinstürzen. So viel kann ich vorneweg auch schon sagen. Die Musik heute hast du ausgesucht.
Ja.
Wir hören jetzt im ersten Moment einen Titel von Legião Urbana.
Mhm.
Mit welchem Titel?
Que país é este?
Und was ist der Hintergrund von dem Song?
Genau, das ist Que País é Este, das bedeutet grob sozusagen, welches Land ist das? Da? Und das ist so, das war in 1985, ist ein Klassiker von unserem Rock dort in Brasilien, von Legião Urbana. Und damals haben sie auch, diese Lieder war beliebt, weil wir haben in den Prozessen damals von unserer Militärdiktatur für eine Freiheit, dass wir unsere Präsidenten wählen konnte.
Also ihr habt praktisch demonstriert, oder?
Demonstriert, in der Straße und so weiter. Und jetzt in diese, genau jetzt, 2017, es gibt immer noch Unruhe, politische Unruhe in Brasilien. Und die Leute gehen an die Straße, sie demonstrieren wieder gegen Korruption. Und dieses Lied kommt immer noch. Die Leute singen immer noch. So, eine Klassiker.
Also holen wir wirklich einen Klassiker hier bei Radio 4, Legião Urbana.
Ja, genau.
Und heute zu Gast in der Plattform Adriana Jogueira Brugger. Gleich reden wir hier weiter. Ihr hört die Plattform bei Radio 3FM, Legião Urbana mit Que País é Este, war das gerade eben. Und zu Gast heute Adriana Jungera Brugger. Wir wollen jetzt über deine Tätigkeit beim Internationalen Bund reden. Der Internationale Bund ist ja unter anderem ein Träger für die Freiwilligendienste hier in Deutschland. Unter anderem auch mit einer Niederlassung in Ulm. Soweit ich weiß, gehört da auch Ravensburg noch dazu.
Mhm.
Und du hast uns vorhin beim Einführungsgespräch gesagt, dass du dort Teamerin bist seit 2008.
Mhm.
Was ist da konkret deine Aufgabe?
Ja, also ich betreue die Gruppe von diesem Freiwilligen Soziales Jahr, also FSJ. Und das ist mehr ein bisschen der pädagogische Teil, sage man so. Ja? Und dann sie treffen sie ab und zu, also sie haben regelmäßig, sie treffen sie mindestens einmal in den zweiten Monat, jeden zweiten Monat. Und das ist so geplant, dass man dort ein bisschen mehr, sie konnte das, die Hauptsache, dass sie austauschen können. Ja?
Also untereinander, oder?
Untereinander, genau. Und ich begleite da und bereite auch, wenn sie etwas über ein bestimmtes Thema wissen möchten, zum Beispiel. Und ich bin einfach als Unterstützung dort, pädagogische Unterstützung. Genau.
In welchen Bereichen sind die Freiwilligen in deinen Gruppen tätig?
Also jetzt sind sie von Frauenklinik von Tannenhof, habe ich einen großen Teil. Ich habe im Moment zwei Gruppen. sogar. Mhm. Ja, und dann die Hauptsache sind so und auch in der Tafelladen und in der Fahrdienst bei mhm. Behinderung für Behinder Rotkreuz für Behindertenträger, also Transport.
Genau. Und das heißt, die Jugendlichen treffen sich dann regelmäßig beim mhm. Internationalen Bund mhm. und dort findet dann praktisch der Gedankenaustausch untereinander statt.
Genau, ja. Das ist die Hauptsache, ja, weil sie arbeiten schon mit dem Lohn, also sie bekommen Lohn für ihre Arbeit, aber sie sind ja noch nicht so als Angestellte. Das kann ich nicht sagen. Das ist einfach von der Erfahrung, von der Entwicklung für die jungen Leute. Für die Jugend. Mhm.
Und welche Themen werden da in den Seminaren noch angesprochen?
Also, ich muss sagen, dass letzte Woche haben wir dieses Mal, das erste Mal ein bisschen anderes gemacht, dieses Jahr. Und wir haben eine Projektwoche. Und letzte Woche haben meine Gruppe eine ganze Woche gearbeitet und so selber organisiert. Ich war als Unterstützung da. Und sie haben das Projekt war Gelder für diese Fördervereine von der Leukämie-Krankheit. Kinder hier in Ulm. Mhm. Und das war ganz nett. Sie haben Stände gemacht, wo zu verkaufen in Hirschestraße zum Beispiel auch. Und Kuchen gebacken, also Muffins, Kuchen und alles miteinander, ganz interessant. Und haben sie das verkauft und man muss das so sagen, dass das Geld war fast, ungefähr 300 Euro haben sie bekommen. Mhm. Und das möchten sie danach für diese Förderverein danach abgeben. Also ich fand, das ist immer spannend. Wir wissen nicht, was kommt, aber ja, aber mit den jungen Leuten so arbeiten, das ist immer ganz interessant.
Und immer mal wieder kommt was anderes.
Ja, komplett. Man macht schon ein bisschen Gedanken darüber und auch ein bisschen eine Prä-Projekt, sagen wir so. Aber was kommt, ist immer viel, viel interessanter und viel, viel mehr, Sie haben ein ganzes Projekt in einer Woche, alles in beiden gemacht. Also das war echt interessant.
Deine Aufgabe ist es ja auch, die pädagogische Betreuung praktisch zu übernehmen. Mhm. Bekommt ihr da auch eine entsprechende Schulung davor?
Wir? Oder? Nein, das ist einfach so, wir haben schon unsere regelmäßige Treffen auch, aber muss dazu sagen, dass wir keine Angestellte sind. Ja, mhm. Also wir sind von dieser Freidozent, sagt man so. Und dann wir müssen selber auch viele organisiert. Aber ich bekomme auch für meine Zeit viele Unterstützung von den Trägern selber. Ja? Mhm. Es gibt die Hauptamtliche dort und sie unterstützen uns auch. Also das ist auch ein ganz gutes Gespräch dort.
Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter gibt es beim IB in Ulm?
Bei IB in Ulm, ich glaube, wenn ich nicht falsch sage, sie sind ungefähr 10.
Und wie viele externe Dozenten kommen da noch dazu?
Ja, das ist auch so, weil manchmal, es gibt ja auch Zeit, wo man nicht arbeiten kann, also weil das kann sein, weil ein ganzes Jahr und wir arbeiten jeden zweiten Monat oder so und dann kann sein, dass die Person nicht kann und dann kommt ein Neuer dazu, das kann auch sein. Aber ich muss dazu sagen, wir sind ungefähr 21 Gruppen jetzt im Moment und ungefähr, ich glaube, 15 extra. Aber weil wie meine Situation, es gibt die andere, sie haben auch zwei Gruppen. Wir müssen das übernehmen, weil es zu wenige Teamerin da war. Mhm. Ja. Und ja, weil das ist schon ein bisschen für die Zeit, es ist schon etwas anspruchsvoll, weil wir sind eine ganze Woche von 9 bis 16 Uhr dort und es gibt auch welche Tage, Reflexionsseminar zum Beispiel, wir müssen eine ganze Woche weg, wir müssen irgendwo da übernachten und so weiter. Und dann nicht jeder kann das auch machen. Mhm. Ja. Und in der Gruppe selber, sie sind zwischen Durchschnitt 18 Leute, junge Leute, zwischen 16 und 24.
Zwischen Jahre 16 und 24?
Ja, Jahre alt, genau. Ja.
Jetzt betreust du ja mehrere Gruppen beim IB und das auch schon über mehrere Jahre. Das FSJ als solches ist ja freiwillig. Mhm. Wie ist denn so die Resonanz bei den Jugendlichen?
Also, wenn sie kommen, die ersten Tage, der Einführungsseminar ist immer sehr interessant, weil sie sind normalerweise sie sind nicht mehr in der Schule, aber sie sind noch nicht so richtig in der Arbeit.
Also es ist eine Art Zwischenschritt sozusagen.
Zwischenschritt, genau. Und das ist, ich muss jetzt sagen, manchmal kommen ein paar da, ein bisschen besser wissen, ja, und sie wissen dann so, das ist ein paar, vielleicht habe ich keinen Bock oder weiß ich, aber in der während des Jahres, man merkt die Entwicklung. Und ich muss jetzt sagen, es ist sehr selten, dass am Ende von dem ganzen Jahr eine von FSJler sagen, ah, das hat überhaupt nichts gebracht und ja, empfehlen auch nicht oder ja, meistens sie sind danach sehr erwachsen geworden. Die Entwicklung ist
also
unglaublich.
Also man macht in dem Jahr tatsächlich auch eine Reife durch.
Genau, ja, ist unglaublich, ganz interessant.
Wie ist bei MIB so zahlenmäßig praktisch die Entwicklung? Kommen immer mehr Jugendliche oder kommen weniger über die Jahre gesehen oder ist es ungefähr eine konstante Zahl?
Nein, kommt mehrere. Deswegen sind, weil ihr erinnert mich, 2008, wir waren eine kleine Gruppe dort. Ich glaube, wir waren nur acht Teamerin damals.
Okay.
Ja. Und ich glaube, es waren nur 10 oder 12 Gruppe. Und jetzt sind 21. Also das muss ich echt sagen, das ist immer mehr und mehr.
Also es erfreut sich große Beliebtheit auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es auch mit dieser von Militärdienst da. Das
Zivildienst.
Ist, Zivildienst.
Oder
genau,
Militärdienst, je nachdem.
Genau, dass es nicht mehr gibt, ja, diese Pflicht. Und dann natürlich kommt auch viele Jungs und ja, das vielleicht ist das auch ein Teil.
Für wen würdest du konkretes FSJ besonders empfehlen?
Ah, für jeder junge Mensch, also das ist egal. Und ich muss dazu sagen, für mich als Brasilianerin, dass ich nicht so vertraut hier mit diesem Schulsystem war, ich denke, das ist sehr interessant, weil wir haben in der Gruppe, ist egal, Leute von Abitur, Leute von Realschule, von der Hauptschule, ganz egal. Und ich denke, das ist auch etwas sozial, diese sie bewegen sie dort und sie treffen sie dort in diese kleine Gruppe und dann sie lernen auch dazu, miteinander zu arbeiten. Vielleicht jemand, das nicht in ihre, unbedingt in ihrem Umfeld war. Ja, also
was auch ja eine wichtige Kompetenz ist fürs
genau,
Berufsleben später.
Total, total. Es ist eine Sozialkompetenz, Emotionalkompetenz, weil man muss dazu sagen, dass wirklich in einem Krankenhaus zu arbeiten manchmal ist sehr schwer. Also wirklich, Chapeau für die Leute, weil es ist echt eine harte Arbeit manchmal, ja, von der Emotion her. Mhm.
Wie fällt es dir als Brasilianerin oder anders gesagt nicht als Muttersprachlerin leicht oder schwer, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen? War das am Anfang schwierig, als du angefangen hast?
Ja, und ich muss dazu sagen, aber trotzdem, ich denke, das ist auch ein Teil von der Kompetenz. Sie muss auch lernen.
Richtig,
das ist
genau.
Auch Sozialkompetenz. Ja, weil, aber das ist, muss vielleicht, dass ich bin die einzige Ausländerin dort in der ganzen Teamerin-Gruppe, ja, und dann deswegen weiß auch nicht, ich habe niemanden auch mit, also das zu sprechen, ob das für die andere auch schwieriger ist oder nicht, aber ich lerne viel, natürlich, das ist immer so. Und die Leute selber, es kommt immer sehr sympathische Junge, sie sagen, nö, wir verstehen und wir machen so. Das ist auch eine Sozialkompetenz, denke ich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen Musik zwischendurch hören. Du hast was von Barão Vermelho rausgesucht.
Genau.
Der Titel heißt wie?
Barão Vermelho, ich glaube, das war...
Que País Este?
Que País Este, das war die Legião Urbana, ne? Barão Vermelho, ich glaube...
Tente outra vez.
Tente outra vez, ja. Und Tente outra vez, der Text ist von Raul Seixas und Paulo Coelho, der Schriftsteller Paulo Coelho. Das ist damals, ist auch bekannt, weltweit. Und Barão Vermelho hat das auch so mit Musik so, und das ist Singen auch da.
Das hören wir jetzt hier bei Radio 4FM. Zu Gast ist in der Plattform Adriana Junqueira Brugger. Gleich geht's weiter. Hier ist die Plattform bei Radio 4FM. Zu Gast ist Adriana Junqueira Brugger. Wir reden unter anderem über den Internationalen Bund, über deine Tätigkeit dort. Das haben wir jetzt gerade im ersten Gesprächsblock getan. Und jetzt soll es natürlich, weil wir heute eine Nähkiste machen, das heißt, wir stellen Redakteure und Moderatoren hier aus unserem Team vor, aus unserem Crewbus sozusagen, soll es jetzt um die Sendung Caravelas gehen, die du montags im Wechsel mit Duschi Marta Silva Kraus moderierst. Seit wann gibt es die Sendung bei uns im Programm?
Ja, seit 2008. Nächstes Jahr 10 Jahre alt.
Ja. Und von Anfang an in der Besetzung, oder?
Ja, aber vorher waren wir zusammen bei La Boadille.
In der spanischen Sendung.
Genau, in der spanischen Redaktion, genau. Und dann haben wir dort geholfen und dann habe ich, wir haben einmal, weil La Boadille sie jeder mit vor, ja, und dann haben wir dreimal auf Spanisch und einmal auf Portugiesisch. Hm. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, okay, vielleicht sind wir schon reif genug für unsere eigene Sendung. Und dann ist es zu Caravelas gekommen. Aber wir sind nur jede 15 Tage. Ja? Also diese Woche haben wir schon gehabt und jetzt sind 2 Wochen wieder.
Also im 14-tägigen Wechsel.
Genau.
Mhm. Wie kam es zur Sendung oder vielmehr zum Namen Caravelas?
Ja, weil es ist was so, wir wollten eine brasilianische Sendung, ja, aber Hauptsache portugiesische Sprache. Das war unsere Sache. Und dann haben wir gedacht, okay, Caravelas war diese große Schiff von damals, als die Portugiesen überall in der Welt waren, in dem Jahr 1498.
Also in der Zeit vom Kolonialismus.
Genau, von damals und die Entdeckung, ja, Entdeckung von Amerika und so. Und das für uns war, die auf Spanisch war Galeon, ja, und auf Portugiesisch war Caravelas. Mhm. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, das ist gut, weil das passt zu Wellen, zu Radio. Und dann haben wir gedacht, okay, Caravelas ist wirklich so, dass nicht nur brasilianische, also brasilianische Portugiesisch gesprochen wird, aber dann möchten wir gerne überall, also auch in den anderen Ländern für Portugiesisch sprechen.
Mhm. Also das ist praktisch unsere erste portugiesische Sendung hier bei Radio Free FM, Caravelas, ja. Alle 14 Tage am Montagabend. Was sind die Themen, die ihr in der Sendung ansprecht?
Also wir machen allgemein, das könnte man sagen, ja, also ein Magazin oder ja, so Magazin. Aber in Wirklichkeit, wir bringen Leute auf ein Interview her, dass sie hier in Ulm oder in Deutschland selber etwas macht. Und ist egal, von der Musik, von Künstler oder von Schriftsteller, verschiedene. Und wir bringen auch Leute von der Diskussion, was ist in der Politik jetzt passiert in Brasilien und in Portugal. Das ist unsere Hauptsache, ja. Die Hauptländer, sagt man so. Aber dann... Aber wir sagen auch etwas anderes. Wir bringen Klassiker von Musik zum Beispiel, das ist auch etwas. Wir zeigen, wie viel verschiedene Rhythmus in Brasilien gibt auch. Ja?
Du und deine Mitmoderatorin, die Lucima, wann und wo habt ihr euch kennengelernt?
Ah, das haben wir auch hier in Ulm kennengelernt und das ist interessant, ist lustig, weil wir in Wirklichkeit, obwohl hier kennengelernt haben, wir sind in der gleichen Stadt geboren. Das heißt Três Rios, bei Rio de Janeiro, aber heißt Três Rios. Und dann haben wir uns damals, oh, was, das ist unglaublich, das ist so weit weg und wir treffen jemanden, das ist eine Stadt, ist klein, also sie ist ungefähr 50.000 Einwohner, aber das ist einfach kleine für Brasilien. Und ja, und da haben wir uns kennengelernt. Und damals war sie schon bei La Boadilla und hatte sie mich gefragt und ich bin auch hier gekommen. Ja, und dann ist es schon entstanden.
Was macht dein Spanisch?
Wie bitte?
Was macht dein Spanisch, wenn du bei La Boadilla warst?
Also, nee, ich habe mir geholfen. Mein Spanisch ist furchtbar. Also, das war einfach, wir haben schon ein bisschen geholfen und auch mit der Technik gelernt. Und das war damals, es gab nicht so viele Kurse hier. Ja, ich glaube, das war 2006. Und es gab nicht so viele Kurse. Damals müssen wir wirklich lernen, by doing, ja, und das und war noch in Söfflingen. Wir haben noch in Söfflingen angefangen. Das war ganz interessant. Es ist ein Teil schon von der Geschichte von Free FM.
Definitiv.
Ja, genau, ja, wir sind ein Teil schon. Und
dann,
ja.
Dann können wir auf jeden Fall jetzt schon mal mit einem Klischee aufräumen. Spanisch und Portugiesisch sind nicht dieselben Sprachen und untereinander verstehen sie sich auch nicht
genau,
unbedingt.
Genau, ja, und das war auch unser Grund, dass wir hier bei G7 dort gesprochen haben. Wir wollten gerne eine Sendung Sendung. Deswegen, weil sie haben auch gedacht, oh, vielleicht es gibt nicht so Bedarf. Ich sage, ja, es gibt, weil La Boadilla ist nicht, weil für uns bedeutet nichts. La Boadilla bedeutet wirklich nichts auf Portugiesisch, weil es gibt natürlich ein paar Wörter, das schon sehr ähnlich und natürlich viel lesen kann man lesen, aber die Aussprache manchmal ist ja verschiedene und es gibt welche Wörter, das bei uns funktioniert nicht. Also ja, und La Boadilla ist eine von dem, das man versteht überhaupt nicht, was ist.
Dann wart ihr beim G7 beim Programmrat und habt eure Idee vorgestellt.
Genau.
Habt ihr harte Überzeugungsarbeit leisten müssen?
Ja, das war's. Und meine Hauptüberzeugung war so, ein Mitglied hat gesagt, ja, aber sowieso nicht, da können beide in der gleichen Sendung sein. Also, ja, okay, das ist ungefähr wie Deutsche und Holländisch. Ne? Also das konnte auch ganz gut funktioniert. Ja, wieso nicht?
Aber hat auch mit nichts von der Sprache nicht viel miteinander zu tun. Deutsch und Niederländisch. Also genau. Man versteht es untereinander nur am Rande.
Genau, das ist auch so. Ja, und natürlich wenn die Muttersprache kann man besser verstehen, klar. Aber wenn man etwas da hören, und ich muss sagen, die Leute, die in Portugal waren oder in Brasilien und dann Spanisch zu hören, ist nicht unbedingt, man versteht nicht so unbedingt. Ja.
Ihr moderiert jetzt seit 2008 Caravelas hier bei Radio Free FM alle 14 Tage am Montagabend.
Was war 17 Uhr.
Ich mache schon eine Werbung.
17 Uhr bis 18 Uhr, genau.
Was war so bisher euer Highlight bei den Sendungen?
Ah, es gab so viele Sachen, lustige Sachen, zum Beispiel, dass wir am Anfang wirklich so in Stress waren und unser Mikrofon an war, obwohl zusammen mit der Musik und wir haben so gequatscht, so gesprochen, so. Und dann haben wir bemerkt, oh mein Gott, das war alles da. Ja, das waren alle alles gehört. Ja, aber das passiert auch mit den Profis. Ne? Und das ist
auf jeden Fall.
Genau. Und, aber es gab ja auch sehr schöne Momente, sehr schön, dass ja, wir haben Leute aus Portugal, aus Cabo Verde, sogar ich habe auch eine aus Goa kennengelernt, Goa, und das auch hat Portugiesisch gesprochen, ja. Und es gibt auch eine Portugiesin, dass sie danach in Osttimor war, also Osttimor ist auch portugiesische Sprache, ja. Und dann das ist interessant, weil dann man nehme das ganz wahr. Ah ja, es gibt portugiesische Sprache fast in ganzer Welt, fast in ganz alle Kontinente. Ja, und das ist es auch. Ja, und es gab viele andere gute Momente.
Also wir können es nochmal zusammenfassen. Alle 14 Tage, 17 bis 18 Uhr am Montagabend.
Genau.
Caravelas mit Adriana Junqueira-Brugger und Luísima da Silva Kraus. Jetzt ist es Zeit für unseren nächsten Track. Wir hören was von Titas.
Titas, ja.
Mit dem Titel Bananas.
Genau.
Wieso hast du dir diesen Titel ausgesucht?
Ja, das ist eine tolle CD, a melhor banda de todos os tempos da última semana, das von Titãs. Er ist auch eine von diesen vier Bandmitglieder, ja, das damals in 80er so bekannt war von Rock'n'Roll. Und dann er hat einen tollen Text, weil es ist ein bisschen so ironisch und in gleicher Zeit politisch über die Situation. Weil in Brasilien, wir haben so viele Unruhe politisch, Korruption und das, aber wir verlieren unseren Humor nicht. Und das vielleicht ist unsere Chance zu überleben, vielleicht.
Das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Das heißt, wir hören jetzt auch wieder ein Klassiker.
Genau.
Wunderbar. Titas mit Bananas hier in der Plattform bei Radio Free FM. Am Mikrofon Julius Taubert und zu Gast Adriana Junqueira-Brugger. Die Plattform ist hier bei Radio Free FM. Zu Gast ist Adriana Junqueira-Brugger und wir senden heute mal wieder Nähkästchen. Das heißt, wir stellen euch eure Moderatorin von Radio Free FM vor. Heute die Moderatorin oder eine der beiden Moderatorinnen von Caravelas. Jede zweite Woche am Montagabend von 17 bis 18 Uhr. Über die Sendung haben wir gerade eben gesprochen. Und jetzt wollen wir über deine Tätigkeit als Stadtführerin reden. Du machst die Führungen ja auf Portugiesisch, das heißt für portugiesischsprachige Touristen.
Ja.
Wie viele sind denn das pro Jahr, die nach Ulm kommen? Aus Portugal oder aus Brasilien?
Genau, also es ist verschiedene. Es gibt schon eine ganze große Gruppe, das kommt. Und ja, 25, 28 Leute. Und es gibt auch welche, dass sie privat das machen. Denn ich habe schon nur ein Ehepaar. Zum Beispiel, ja, dass ich die ganze Ulm da gesagt habe. Aber es ist auch nicht so viel, man muss sagen, ja. kommt drauf an, welche Zeit her, von Sommer oder von Winter, kommt fast kaum.
Das muss kann ich mir sagen. Vorstellen. Da zeigt sich Ulm ja nicht unbedingt von seiner schönsten Seite
auch. Nee, obwohl es wunderschön ist, der Weihnachtsmarkt, aber es ist so kalt. Ich glaube, die Leute kommen einfach nicht. Ja.
Da hält es kein Brasilianer hier aus.
Nein, eben. Aber trotzdem ist, ja, das kommt drauf an. Manchmal kommt 10-mal im Jahr oder manchmal diese ganz mit der kleinen auch und dann ein bisschen mehr. Ja, das sind nur 2-3 Personen. Ja.
Seit wann machst du das, Stadtführerin in Ulm?
Ja, ich bin 2009 habe ich den Kurs gemacht, wie gesagt, habe ein ganzes Jahr und auch Deutsche, alles auf Deutsch, oder? Also mit der deutschen Prüfung und alles. Und seitdem mache ich das.
Jetzt gibt es ja in der Stadt Ulm mehrere Stadtführungen, also viele verschiedene Arten von Stadtführungen. Mhm. Welche machst du?
Nee, ich mache die ganz Klassiker.
Ja, die klassische,
ich mache die klassische. Ja, ich mache die klassische. Und natürlich, das ist auch so, weil nicht für jede Sprache ist die gleiche. Man muss auch beobachten diesen kulturellen Hintergrund. Ja. Und dann für uns in Brasilien zum Beispiel ist immer interessant, alle diese Mittelalter-Geschichte. Mhm. Weil wir nicht haben. Ja. Und das ist einfach so. Und dann Brasilien von 16. Jahrhundert angefangen, sagen wir so, für die portugiesische Kolonie. Und deswegen, wir haben das alles nicht. Und das ist immer interessant, auch in Münster zum Beispiel. Ja, der Ulmer Münster, das ist hochinteressant, dass man sieht, oh, okay, das war die gotische Architektur und was war das? Und also, das ist alles interessant.
Man weiß also, dass die Welt sich nicht erst im 13. Jahrhundert hat angefangen zu drehen,
ja.
Sondern auch davor schon.
Ja, eben. Nee, weil das ist einfach interessant, weil man sieht das nur hier in Europa, ne, für uns dort. Und dann ist es auch etwas.
Was ist dein Lieblingsort in Ulm, was du den Touristen immer gern zeigst?
Also ich fand, die Ulmer Münster fand ich immer interessant. Die bessere Kapelle dort in Ulmer Münster, ja, das ist diese kleine Kapelle dort da vorne, wo die ganzen Fenster, diese Vitrone, ja, diese Vitrais, das ich fand immer interessant, weil das ist, also, wie sie damals in 15. Jahrhundert das alles gebaut haben. Ich fand immer super, super interessant. Das ist, sagt man so, drinnen. Draußen, ich fand immer noch die ganze die Blau entlang. Ja, die Fischerfichtel dort, das ist jeder kleine Stadtteil da. Ich fand auch interessant.
Das Fischerviertel ist wirklich toll, das stimmt.
Ja, ja.
Und ich denke für brasilianische Touristen auf jeden Fall auch, weil, wie du es ja schon gesagt hast,
ja.
Bei euch sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
Ja, also das ist nicht diese Fahrwerkhäuser, wir haben das Fahrwerkhäuser bei uns, das ist alles von der deutschen Kolonie, ja, von Schweiz und deutsche Kolonie, das da gemacht, nachgemacht haben. Und dann natürlich ist nicht so original wie hier und dann trotzdem, und das ist, ja, das fand ich immer schön. Immer.
Du hast ja in Brasilien auch Geschichte studiert.
Mhm.
Wie viel musstest du jetzt hier in Ulm noch dazulernen, als du Stadtführerin wurdest?
Was speziell von Ulm selber ist, ja, also wir von speziell die Geschichte von Ulm, das habe ich noch gelernt, aber natürlich von den Hintergründen her, von diesem Mittelalter Hintergrund, das habe ich schon gehabt, aber ich sage immer, man ist immer interessant, wieder zu schauen, zu lesen und so weiter. Und noch dazu, ich muss eine große Lob da geben, weil die in dem Stadthaus dort, wo wir diese Tourismusinformation das bekommen habe, diese ganze Kurs, sie haben also wirklich, wirklich Mühe gegeben und sie so viele Bücher, die wir gelesen haben und so weiter und die Diskussion, ich fand immer echt toll. Also das war nicht nur oberflächlich, man kann wirklich vertiefen dort.
Nimm uns doch mal kurz mit auf eine kleine Stadtreise durch Ulm. Wenn du jetzt ein brasilianisches Touristenpaar oder auch eine ganz große Gruppe vor dir hast, was für eine Runde nimmst du dann ungefähr? Ganz grob gesagt.
Also, fange zu Münster. Der Münster muss da sein und besonders, dass man zeige, wie die gotische Architektur das war und die bessere Kapelle, wie ich gesagt habe. Und ganz interessant ist auch dort eine Skulptur von Moses, ne, Moses, wo er mit Horn da steht. Ne? Das ist auch Horn, oder?
Mit Horn, ja. Horn,
genau, weil das ist typisch von vor dem Renaissance, ne, die Renaissance. Und das haben wir nicht in Brasilien. Deswegen, das ist auch ganz lustig, die Leute lachen das auch. Und danach natürlich Fischer Fichtel, eine neue Miete, und zu zeigen diese Modernität dort auch, und von Ulm, und dann Fischer Fichtel. Und Rathaus ist auch sehr schön. Und astronomische Uhr, das ist auch ganz beeindruckend. Ja.
Also dann auch der große Kontrast, den es hier in Ulm gibt, zwischen ganz modern und auch relativ alt und gediegen.
Genau, ja. Und ich denke so, man muss das so sagen, unsere Stadtführung ungefähr 2 Stunden, aber geht ganz schnell vorbei, weil das ist auch ganz beliebt von meinen Landesleuten. Ja, das ist fotografiert. Wir sind auch wie Japaner, das muss ich so sagen. Und dann, das dauert lange, weil die Leute möchten jeden Schritt fotografiert. Und ich meine nicht nur Selfies, man macht wirklich Fotografie von der Gruppe selber. Ja? Und das ist auch ganz, ganz lange.
Unter Umständen auch ganz schön nervig, wenn man jeden kleinsten Gegenstand noch abknipsen muss.
Genau, ja. Und natürlich müssen sie danach in die Hirschestraße gehen und sagen, das ist nach dem Programm, weil die Hirschestraße für einkaufen oder weiß ich, das geht nicht. Das geht danach, nicht während. Ja.
Und jetzt bist du ja auch Dozentin an der Universität Ulm, hast du uns eingangs gesagt, für die portugiesische Sprache.
Ja.
Gibst du dort klassische Sprachkurse oder geht es auch in Richtung Geschichte?
Nein, ist zusammen. Man sage so, das ist Sprachkurs, der Klassiker, so, aber ist auch mit dem kulturellen Hintergrund. Ne? Aber man muss schon etwas mit der Wirtschaft oder Kultur da sagen, weil Sprache, man lernt mit. Also das ist nicht nur die Sprache allein. Man muss überlegen, okay, was meint man mit diesen Worten her? Und dann das wäre für die Übersetzung zum Beispiel nicht immer geht, weil für uns eine bestimmte Worte, sie bringen mit so viele andere Bedeutung, ja. Und dann das kann nicht eins zu eins mit Übersetzung dort, ja. Aber ich habe seit 2010 bin ich dort in der Ulm, in der Uni Ulm, und ich fand immer hochinteressant, wie so viele Leute kommt und interessiert. Und sie bringen auch schon teilweise große Erfahrung mit der Sprache. Ja? Also
mit der brasilianischen, mit der portugiesischen Sprache, oder?
Vielleicht, aber auch von der Spanisch, von der Italienisch. Und dann sie kommt und das ist noch dazu, Portugiesisch noch dazu. Und viele möchten nach Brasilien oder Portugal für den Erasmus austauschen. Also dann, sie sind schon interessiert.
Das heißt, an der Universität Ulm bist du auch regelmäßig als Dozentin, genauso wie als Stadtführerin.
Ja.
Und gleich wollen wir jetzt noch hier in der Plattform bei Radio 4FM gedanklich ein bisschen über den großen Teich fliegen nach Brasilien und dort ein bisschen mal die aktuelle Situation aufgreifen. Davor hören wir Musik von Os Paralamas do Sucesso, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Paralamas do Sucesso.
Und wir haben den Titel Vamos Batalata.
Vamos Batalata. Das hat sehr, sehr mit unserer Situation jetzt, weil vamos batelata, das bedeutet ein bisschen Umgangssprache, wir sollten den Topf auch schlagen. Und das ist ein bisschen nicht nur für den musikalischen Hintergrund, jetzt in Brasilien ist auch für Demonstration gegen Korruption.
Also durchaus ein Symbol für Aufruhr sozusagen.
Genau.
Hier die Plattform Barado 4FM, zu Gast ist Adriana Tungera Brugger. Hier ist die Plattform bei Radio 4FM. Zu Gast ist Adriana Tungera Brugger und wir reden heute unter anderem über deine Arbeit an der Universität. Wir waren jetzt schon beim Internationalen Bund und jetzt wollen wir mal über den großen Teich fliegen sozusagen nach Brasilien. Brasilien war jetzt ja in letzter Zeit wirklich sehr, sehr stark in den Medien vertreten, unter anderem durch die Fußball-Weltmeisterschaft, aber auch durch die Olympischen Spiele. Und das Ganze ist jetzt so ein bisschen in Verdrängung geraten sozusagen, weil es ja von der Thematik ja durchaus andere Sachen gibt. Aber wir wollen die Zeit heute jetzt noch nutzen, da wir sozusagen einen Native Speaker da haben und auch jemanden, der direkt aus Brasilien kommt und enge Kontakte dorthin hat. Wie ist die Situation dort aktuell auf der politischen Seite? Ist die Unzufriedenheit immer noch so groß wie damals Zeiten der Fußballweltmeisterschaft oder auch der Olympischen Spiele? Ja. Oder hat sich da in der Zwischenzeit was geändert?
Nee, es ist noch die Unzufriedenheit sehr groß und muss das so sagen, noch der Skandal von der Fleischskandal hier in der, von Brasilien hier in der EU und noch dazu die Lava Jato, das ist diese große gegen Korruption, dass sie dort in Gesetzen mit Richter, also ist immer noch diese ganze politische Unruhe, aber was du sagst mit der Olympiade selber und noch 2014, diese von Fußball-Weltmeisterschaft, was ist noch geblieben ist, teilweise sind diese große Stadion dort im Norden Brasilien, wo man ziellos das gemacht hat und teilweise sind leer, also das ist ja wie ungefähr in Südafrika damals, ja, das in den 2010, dass es auch danach keine so große Bedeutung hat. Bei uns es gibt auch welche, ja, in Nordbrasilien, Nordostbrasilien, das ist die Teams, die da haben, die Vereine, die es da gibt, sie sind nicht unbedingt in der ersten Liga und dann das ist nicht genug Leute für eine so große Stadion. Das es gibt noch. Mhm. Ja. Mhm.
Das heißt, man hat unter Umständen Stadien gebaut, die viel zu groß sind und die heute gar nicht mehr genutzt werden.
Ja, und man muss dazu sagen, dass okay, sie haben gesagt, nee, das kommt viel Geld dafür und so weiter, aber die Gewinne waren nicht für die Bevölkerung dort. Ja, also die Gewinne bleiben immer in der Hand von ein paar. Und wenn man danach, dass man sieht, diese ganzen Skandale in FIFA, ja, und dass sogar ein bisschen hier in Deutschland auch gekommen ist, mit der, wo ist das Geld und wie viel die Leute da bezahlen haben und diese ganze Korruption, dass das gibt. Brasilien ist auch ein armes Land. Es gibt die armen Bevölker dort. Und das hat nichts bekommen von der ganzen, von der ganzen Weltmeisterschaft oder der ganzen Olympiade. Sie haben so viel versprochen, aber die Bevölker selber haben nichts bekommen.
Wie wäre der bessere Ansatz gewesen? Was wurde in Brasilien diskutiert? Wie könnte man die WM oder auch die Olympischen Spiele so ausrichten, dass die gesamte Bevölkerung davon profitiert und nicht nur Einzelne?
Ich muss dazu sagen, jetzt ist schon vorbei. Das kann man nicht so viele sagen. Ja? Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, diese große Sache dort. Natürlich, von der Olympiade war eine ganze Stolz. Ich verstehe das ganz von den Athleten dort. Sie waren ganz stolz, in ihrem eigenen Land etwas da zu machen. Und von der Fußball, natürlich, es gibt, die Brasilianer lieben Fußball. Und dann, das war auch eine sehr besondere Situation, die Weltmeisterschaft dort zu haben. Aber wir haben so viele andere Probleme dort, von der Bildungssysteme dort und von der Gesundheitssysteme, wo die ganzen Krankenhäuser noch kaputt sind und teilweise kein Geld bekommen und die Leute müssen wirklich in der Flucht da schlafen. Mhm. Das kann nicht sein. Und man sage immer noch, es gibt in Brasilien diese furchtbare Situation, wo weniger so viel Geld haben, wie ungefähr man sage, wie Schweiz oder Luxemburg oder so. Und es gibt noch Situationen, wo man sage, ja, wir leben hier wie in Eritrea oder wie in Somalia oder wie in Sudan, also wo wirklich diese Armut da gibt. Und das kann nicht sein. Ja? Mhm. Also diese große Spaltung zwischen der Reichen und der Armen, das ist immer noch größer und geht größer und größer.
Das heißt, es hat sich durch die Fußball-WM oder auch durch die Olympiade nicht unbedingt was zum Positiven geändert?
Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war schön für die Athleten, schön für die Leute, dass da gehen könnte. Aber zum Beispiel bei der Olympiade, viele Leute, sie haben diese Olympiastadion dort kennengelernt. Sie haben danach kennengelernt in den Paralympiades, weil dann die Tickets waren viel, viel billiger. Sogar ein Drittel billiger. Und dann konnte sie dort gehen. Konnte sie sich leisten, dort zu gehen. Und das fand ich traurig in der Geschichte. Ne? Also das war nicht wirklich für die Folge dort.
Also ein sehr, sehr spannendes Thema, über was es auch zu diskutieren lohnt. Mhm. Wer jetzt Lust hat, dich kennenzulernen und natürlich auch ein bisschen mehr über die brasilianische, portugiesische Kultur mitzunehmen, dem sei jetzt am Schluss noch der portugiesische Stammtisch ans Herz gelegt. Den hast du initiiert. Erzähl mal kurz bitte was darüber.
Genau, das ist in der Volkshochschule und das ist einmal pro Monat, dienstags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Und wir haben unsere Gäste schon gehabt im März. April, jetzt ist 25. April. Und was wichtig ist, ist kostenlos und man braucht sie nicht anmelden. Man kommt einfach mit, sitzt da, Albertscafé in Volkshochschule Ulm und man spricht über was ja, in der Herzlage. Wir haben schon ein paar Texte dabei oder so, aber das ist nur als Unterstützung. Man kann einfach erzählen, was man möchte. Vielleicht über ein Buch oder eine Reise.
Also die nächste Möglichkeit dazu gibt es am 25. April
genau.
um 18.30 Uhr in der Volkshochschule in Ulm
genau.
zum portugiesischen Stammtisch. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an dich, Adriana, dass du heute hier bei uns im Studio warst. Und wir freuen uns auf jeden Fall über weitere Sendungen mit dir und vor allem mit dir in Caravelas und dich natürlich auch am portugiesischen Stammtisch dann zu treffen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und bis
vielen
dahin.
Danke.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.